Jetzt im Fliegermagazin-Podcast. Safety Talk. VL3. Fliegender Sarg oder sicheres High-End-Duell? Hallo und herzlich willkommen zur nunmehr dritten Folge des Fliegermagazins Safety Talks. Dem Podcast, in dem Pilotinnen und Piloten von sicherheitsrelevanten Ereignissen im Rahmen ihrer Fliegerei berichten. Wir wollen hier heute wieder erfahren, was passiert ist, warum es passiert ist und was wir alle daraus lernen können. Mein Name ist Martin Schenkemeier und in der heutigen Folge geht es um die VL3. Ein modernes Ultraleichtflugzeug von JMB Aircraft, das in manchen Kreisen aufgrund eines tödlichen Unfalls vor 9 Jahren einen zweifelhaften Ruf hat. Wir wollen hier heute klären, was es damit auf sich hat und ob dieser schlechte Ruf wirklich gerechtfertigt ist. Um das herauszufinden, spreche ich heute mit Lisa und Steffen Zosel. Die beiden vertreiben das Flugzeug seit vielen Jahren in Deutschland und werden uns heute einiges dazu erzählen. Wenn auch du eine spannende Geschichte rund um das Thema Flugsicherheit zu erzählen hast, dann schreib uns eine E-Mail an redaktion@fliegermagazin.de. Außerdem freuen wir uns auch auf diesem und anderen Wegen über Feedback zu den Folgen. Ja, doch nun zu unseren heutigen Gästen, Lisa und Steffen. Herzlich willkommen, ich freue mich sehr, dass ihr da seid.
Vielen lieben Dank, lieber Martin. Wir freuen uns sehr, hier zu sein und danken dir für die Einladung.
Hallo Martin.
Ja, sehr schön. Erzähl uns doch mal, bevor wir zu VL3 und der Sicherheitsstatistik des Flugzeugs kommen, von euch. Was macht ihr? Woher kommt ihr? Wer seid ihr?
Also, mein Name, wie du schon gesagt hast, ist Lisa Zosel. Ich bin 34 Jahre alt. Neben mir sitzt mein Papa Steffen Zosel. Wir sind beide aus Bautzen. Und seit 2014 hat zumindest mein Vater den Vertrieb der VL3 in Deutschland übernommen. Ich bin dann in 2016 quasi mit dazu eingestiegen. Und seitdem machen wir das quasi als, nennen wir es mal, kleines Familienunternehmen, den Vertrieb der VL3.
Okay, sehr schön. Willst du noch mal was zur VL3 sagen, so ganz grundsätzlich? Was ist das für ein Flugzeug? Weil vielleicht kennen es nicht alle Hörerinnen und Hörer, dass man einfach noch mal einen Eindruck gewinnt, von was wir hier überhaupt reden.
Klar, total gern. Also die VL3 ist ein Ultraleicht oder gehört der Klasse Ultraleicht mit an, wird dort auch gerne noch mal reinkategorisiert in das High-End-UL. Das heißt, hohe Performance bei sehr guter Ökonomie. Wir verbauen jetzt auch schon seit 2020 die großen neuen Motoren Rotax 915, 916 ES und erreichen da natürlich auch Reisegeschwindigkeiten, die über die 300 km/h hinausgehen. Um es genau zu sein, haben wir eine VNE von 340 km/h. Ja, ich glaube, die VL3 steht auch für viele, vor allem für Design, weil wir einer der wenigen Hersteller sind, die eben sowohl im Außendesign als auch im Innendesign sehr individuell arbeiten können.
Okay, also ein schnittiges, schnelles Reiseflugzeug, kann man, glaube ich, sagen. Und wie kann ich mir das jetzt vorstellen, wenn ich jetzt mich entscheide hier in Deutschland, ich möchte eine VL3 haben, dann wende ich mich an euch und ihr betreut dann den ganzen Prozess bis zur Auslieferung. Ist das richtig?
Perfekt zusammengefasst. Ja, also ja, die klassische Customer Journey, wie man es ja heutzutage nennt, beruht eigentlich darauf, dass sich jemand bei uns meldet, der hat vielleicht Interesse, hat die VL3 vielleicht im Fliegermagazin gesehen, ja, auf irgendeinem YouTube-Video oder dergleichen. Und ja, dann findet der Erstkontakt statt und meistens ist es dann aber mit einem Besuch bei uns in Kamenz auf dem Flugplatz verbunden, dass man die VL3 erstmal kennenlernt, fliegerisch. Weil ich sage immer, man muss sich natürlich völlig abseits von Performance und Daten und natürlich dem Außendesign auch total wohlfühlen in einem Flugzeug. Und ja, und dann geht das natürlich, wenn sich jemand für die VL3 entscheidet, gehen wir in den Produktionsprozess. Den begleiten wir dann auch, Auswahlpanel, Design, Avionik etc. Und bis hin dann zur Auslieferung, Zulassung und dem Transition Training, was wir anbieten.
Okay, also ihr ladet die Leute auch erstmal ein, das Flugzeug fliegerisch kennenzulernen, aber wahrscheinlich ist das auch normal, wenn jemand so eine Investition tätigt, dass das mal fliegen will. Und dann trainiert ihr die Leute sogar auch.
Ja, man muss wirklich sagen, wir nehmen uns da einen halben Tag oder manchmal sogar einen ganzen Tag Zeit für dieses Kennenlernen, das Kennenlernen des Flugzeuges, das gemeinsame Fliegen, das Besprechen der Optionen. Und was vielleicht die Lisa auch vergessen hat zu sagen, es ist nicht nur ein Ultraleichtflugzeug, sondern die VL3 gibt es zum Beispiel auch in der USA als 750 Kilo Experimental.
Ja, und ansonsten, was wir dann noch machen mit unseren Kunden, wenn sie dann eine VL3 besitzen, wir organisieren ganz viele Reisen, die gehen viel durch Europa, aber auch über dessen Grenzen hinaus, die natürlich einerseits natürlich zum Spaß auch dazu beitragen sollen, aber da geht es natürlich auch wiederum um gemeinsames Lernen, gemeinschaftliche Erfahrung sammeln und eben auch den Austausch zwischen unseren Piloten.
Ja, Ja, das ist natürlich ein tolles Erlebnis bestimmt. Gerade wenn man ein neues Flugzeug hat, das mal in einer Gemeinschaft kennenzulernen. Ja, das kann ich mir vorstellen. Dann nochmal eine meiner Lieblingsfragen. Und zwar, welchen Umgang mit Vorfällen und Unfällen pflegt ihr in eurem fliegerischen Umfeld? Oder welcher Umgang wird dort gepflegt?
Also wir ermuntern unsere Piloten insgesamt immer, wenn, egal was, ob sich eine Frage haben, eine technische oder wirklich mal eine härtere Landung passiert ist. Ja, das kann jedem von uns passieren. Wenn sie unsicher sind, was jetzt zu tun ist, sollen sie uns anrufen. Sollen uns den Fall bitte insgesamt schildern, so detailliert, wie sie sich selber daran erinnern können. Ja, meistens sind das ja, nennen wir es mal so, Schrecksekunden, in denen man nur die Hälfte mitbekommt. Und dann versuchen wir auch, das gemeinsam zu analysieren. Abseits von unserem klassischen Transition-Training, wo es halt um die sicheren Grundlagen des Flugzeuges geht, bieten wir auch unseren Kunden ein Aufbautraining. Wenn sie jetzt sagen, hey, bei normalen Wetterverhältnissen fühle ich mich total wohl mit dem Flugzeug, aber ich würde gerne mal richtig Seitenwind probieren oder eine richtige Kurzlandung, ja, oder einen Kurzstart, dann sind natürlich alle willkommen, bei uns vorbeizukommen. Und aber insgesamt pflegen wir einen sehr offenen Umgang mit all unseren Kunden, doch ehrlich zu sagen, was ist passiert, und sodass man dann später raus lernen kann, vor allem wir lernen können. Ja, wir lernen ganz, ganz viel aus unseren Kunden. Und bei meinem Vater und mir, wir sind sowieso sehr ehrlich und transparent zueinander, was solche Geschichten betrifft, weil ihm fallen vielleicht dann noch Themen oder Dinge ein, die wichtig sind, die mir im ersten Moment gar nicht gekommen sind. Deshalb denke ich, ist der Austausch dort insgesamt sehr wichtig.
Sie pflegt da eine offene Kommunikation, einen offenen Umgang untereinander, aber auch mit den Kunden, und lasst wahrscheinlich auch, wenn ein Kunde an euch irgendwelche Vorfälle heranträgt, das ins Training mit einfließen, kann ich mir vorstellen?
Oder? Absolut, absolut. Also wenn wir was sehen, wo wir sagen, hey, gut, dass dir das passiert ist, ja, das können wir vielleicht einfach auch nochmal, und wenn es nur ein mündliches Beispiel ist, um vielleicht auf ein Feature hinzuweisen, warum oder warum man das und das nicht so und so machen sollte, dann binden wir das natürlich mit ein. Und da geht es natürlich nicht darum, irgendjemandem die Schuld zu geben oder anzukreiden oder schlecht dastehen zu lassen. Im Gegenteil, wie ich schon gesagt habe, wir lernen daraus, gemeinschaftlich, auch als Community.
Ich habe verstanden, ihr betreut wirklich dieses Flugzeug vollumfänglich, vom Verkauf bis hin zum Training dann für die neuen VL3-Piloten. Dann lasst uns jetzt mal über das Thema Sicherheit und VL3 sprechen. Ich habe es ja eingangs gesagt, es gab im Jahr 2016 einen, und korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber meines Wissens nach den letzten tödlichen Unfall mit einer VL3 auf deutschem Boden. Es ist jetzt 9 Jahre her, der VL3 noch so ein bisschen nachhängt in manchen Kreisen. Aber erzählt uns bitte erstmal, was da passiert ist und auch in welcher Rolle ihr das Ganze verfolgt habt damals.
Ja, es war 2016 im Mai, und auf einer Demo-Tour von uns, und auch da ziemlich zum Ende dieser Demo-Tour, die ging, glaube ich, über 2 oder 3 Tage, dass es da zu diesem tödlichen Unfall kam durch einen Demopiloten, der bei uns noch nicht so lange tätig war. Und wir waren damals ziemlich bestürzt. Also bis zu dem Zeitpunkt, ich war damals auch mit unten in dem Bereich, allerdings zu dem Zeitpunkt, als der Unfall stattgefunden hat, war ich mit einer V3 Richtung Landshut unterwegs und habe das dann einem erst später alles erfahren. Und bis zu diesem Zeitpunkt hätte ich gar nicht geglaubt, dass man solch einen Unfall mit dem Flugzeug, ich sag jetzt mal, überhaupt passieren kann. Weil das Flugzeug ist sehr einfach zu fliegen. Es ist sehr sicher, auch im Stall-Verhalten sehr sicher. Also es hat jetzt keinerlei Tendenz im Stall zum Abkippen oder zeigt doch deutlich an, den Stall. Wenn man den Stick nachlässt, fliegt es auch sofort wieder. Also es ist überhaupt gar nicht notwendig, da mit besonderen Tricks und Seitenruder und sonstigen Dingen zu arbeiten, um quasi einen normalen Stall zu beenden. Was kam damals hier dazu? Es war eine sehr niedrige Höhe, in dem die beiden Piloten das probiert haben. Also sie waren da knapp über Platzrundenhöhe, 1000 Fuß über Grund, als sie mit den ersten Stall-Übungen begonnen haben. Haben insgesamt 3 verschiedene Stall-Übungen gemacht, haben dabei weiter Höhe abgebaut auf ungefähr 900, 800 Fuß über Grund. Und bei dem letzten Stall kam es durch, wir wissen es nicht, durch was, also an dem Tag war relativ starker Wind, es war auch Thermik, also so zerrissene Thermik an dem Tag, es war sehr bockig, böig, kam es zu einem Wingdrop. Dieser Wingdrop wurde recovered von dem Flieger oder von dem Piloten oder Co-Piloten, wir wissen es nicht, wer in dem Moment geflogen ist. Und die Maschine wurde wieder stabilisiert mit ungefähr so 8 Grad unter dem Horizont. Also man muss sagen, wir wissen diese Zahlen so exakt, weil an Bord des Flugzeugs befand sich ein Garmin und dieses Garmin zeichnet sekundengenau alle Flugdaten, alle Fluglagen, alle Geschwindigkeiten, alle Gehbelastung, alles auf. Und dadurch war es uns relativ einfach, diesen Unfall, diesen Flug zu rekonstruieren. Und es kam dann zu diesem Wingdrop. Der Wingdrop wurde recovered. Das Flugzeug flog mit ungefähr 108 km/h, 8 Grad unterm Horizont. Und dann hat einer der beiden Piloten, warum auch immer, den Steuerknüppel nach hinten gerissen und hat den Anstellwinkel von minus 8 auf fast plus 20 Grad geändert in einer Sekunde mit 3G. Und dann ist die Maschine über die rechte Fläche abgekippt in eine Steilspirale. Und zu diesem Zeitpunkt hatten die Piloten eine sehr geringe Höhe noch bis zum Boden. Und niemand weiß es genau. Also wir haben dann die Daten, das Flugzeug hat auch beschleunigt, hat dann auf 160 km/h Richtung Boden beschleunigt, ist dann in so einer Steilspirale nach unten geflogen. Und ungefähr 2 Sekunden vorm Aufprall wurde dann auch das Rettungssystem ausgelöst, aber eben auf diesem Flugweg Richtung Boden viel zu spät. Also man hätte das Rettungssystem wesentlich eher auslösen müssen. Das haben wir dann auch daraus gelernt und ziehen das auch jetzt in unsere Ausbildung mit rein, dass wir sagen, wir schulen die Leute auch wir bringen den Leuten ins Bewusstsein dieses Rettungssystem. Viele haben das überhaupt gar nicht auf dem Schirm und die müssen sich das vorher klar machen, dass das in so einem Moment eine Option ist, um Leben zu retten. Und ja, also der BFU-Endbericht kommt dann zu dem Ergebnis, dass der Pilot also in zu niedriger Höhe ein Manöver eingeleitet hat, was dann nicht mehr ausleitbar war. Und wir selber haben uns natürlich da viele Gedanken drüber gemacht, sind dann auch im Werk mit dem Testpiloten geflogen, also auch die Lisa und auch ich. Wir haben mit dem Testpiloten natürlich in größerer Höhe dieses Manöver nachgeflogen. Also auch dieses Stick nach hinten reißen, abkippen nach rechts, reingehen in eine Steilspirale. Und das lässt sich relativ einfach ausleiten. Aber wir verlieren in diesem Manöver ungefähr 1000 Fuß an Höhe. Okay, und diese 1000 Fuß haben die beiden Piloten einfach in dem Falle nicht mehr gehabt. Das ist eigentlich die ganze Story, long story kurz.
Okay. Ja. Also nochmal zusammengefasst, das war ein Demo-Flug, wo in niedriger Höhe langsam geflogen wurde. Es kam zu einem Wingdrop, der recovered wurde und kurz darauf zu einem erneuten Strömungsabriss, der dann in einer Steilspirale endete. Rettungssystem wurde zu spät gezogen und endete dann mit dem Tod beider Insassen.
Ja.
Ja, okay. Habt ihr eine Erklärung dafür, warum in so niedriger Höhe Stallübungen gemacht wurden? Entsprach das irgendwie dem, ja wahrscheinlich nicht der damaligen
Praxis? Also wir selber nicht. Wir haben ja bei uns auch im Handbuch stehen, dass wenn ich irgendwelche Übungen mache, Langsamflugübungen, Stallübungen, andere Geschichten, dass ich die in einer Höhe von 4000 Fuß über Grund machen soll. So dass es doch, wenn es zu irgendwelchen unerwarteten Ereignissen kommen sollte, ich genügend Zeit habe und auch nicht unter Stress stehe, um dieses Manöver wieder zu beenden. Ja. Und warum das damals dort gemacht wurde in dieser Höhe, warum auch die Entscheidung überhaupt gemacht wurde in dieser bockigen, böigen Luft, solche Überziehübungen mehrfach zu tun, es erschließt sich uns nicht. Es war auch nie Teil eigentlich dieses Einweisungs- oder dieses Demo-Flugprogramms. Wir machen das heute auch. Also wenn jemand die Stall-Eigenschaften der Maschine sehen will, dann zeigen wir die auch im Demo-Flug gemeinsam. Wir sprechen das ab. Wir sind in sicherer Höhe. Ich habe jetzt wahrscheinlich schon 2200 Stalls mit der Maschine geflogen in verschiedenen Demo-Flügen. Und das ist an sich völlig unspektakulär. Was wir aber auch hier gemacht haben aus diesem Unfall heraus, wir haben dann das Flugzeug auch noch ausgerüstet mit einer Angle of Attack-Anzeige, sodass auch jetzt für den normalen Piloten eine akustische und auch eine visuelle Warnung kommt, wenn ich in die Nähe eines Strömungsabrisses oder eines überzogenen Flugzustandes komme. Und wir gehen auch im Rahmen der Einweisung da auch noch ganz genau darauf ein, auf welche welche Taktiken ich dann nutze, um das zu beenden, solche Flugzustände, und wie ich sie von Anfang an auch vermeide. Ich denke, das Wichtigste ist ja, solche Flugzustände von Anfang an zu vermeiden, sauber zu fliegen.
Absolut. Also habe ich es richtig verstanden, diese AOA-Anzeige, Angle of Attack, auf Deutsch Anstellwinkel, die ist auch im Nachgang sozusagen eingeführt worden, um das Flugzeug noch sicherer zu machen und dem Piloten eine zusätzliche Rückmeldung zu geben, wenn es zu einem Strömungsabriss kommt.
Also ich glaube, das hätte jetzt nicht diesen Unfall verhindert, diese Angle of Attack, weil die Piloten bewusst auch über diese Grenzen drüber gegangen sind. Aber im normalen Flugbetrieb, denke ich, ist das eine gute Warnmöglichkeit für den Piloten.
Ja. Absolut. Und dann hast du noch gesagt, da wollte ich nochmal drauf zurückkommen, dass ihr heute das Auslösen des Rettungssystems ins Bewusstsein angehender Piloten rufen wollt oder ruft und es auch trainiert. Wie trainiert ihr das?
Ja, genau, richtig. Also wir kommen dann sicherlich vielleicht nochmal auf die Inhalte so von einem Transition-Training, aber innerhalb der Theorie, die wir dort durchführen, haben wir natürlich schon einige Punkte, wo wir sagen, okay, bis hierhin und nicht weiter. Und da geben wir auch ganz klare Höhenempfehlungen, wir geben ganz klare Empfehlungen für die Geschwindigkeit und so weiter. Ja, also dass wir versuchen, das dem Piloten ins Bewusstsein zu rufen. Aber ich glaube, einen richtigen Durchbruch haben wir nochmal vor einem Jahr gemacht. Es gibt jetzt mittlerweile seit einem Jahr bei JMB in Belgien, in Amogis, einen VL3-Simulator. Und der Simulator, quasi, da kann man einfach mal ausprobieren. Ja? Also man kann dort ausprobieren, einfliegen in Schlechtwetter, ja? Dass die Sichten zurückgehen. Richtig turbulentes Wetter. Auch ein Flugzustand wie ein Stall, Steilspirale, kann man dort alles im Grunde genommen simulieren. Ja, mit einem großen, wie man sich das vorstellt, großen Bildschirmleinwand vor sich, sodass das eben so real wie möglich dargestellt wird. Und dass man einfach dort das Bewusstsein des Piloten fördert, ja, ich bei vielen Piloten, auch mir geht das manchmal so, ja, haben das Gefühl, das geht dann schon am Ende gut, ja. Aber dass sie halt wirklich mal in die Situation gebracht werden, nee, das geht jetzt hier nicht mehr gut. Und ich bin auch nicht mehr in der Lage, jetzt hier aus dieser Situation, egal wie sie aussieht, herauszukommen. Und dann zieht man eben den Schirm. Der Schirm ist im Grunde genommen, der Riegel vom Schirm ist dort 1:1 nachgestellt, auch wie viel Kraft man aufwenden muss, wie viel Weg man letzten Endes hat, dass der Griff zum Schirm eigentlich, ich sage mal, ich glaube, das ist so eine Barriere, darüber können wir dann auch gerne noch mal reden, aber diese Barriere, den Schirm zu greifen, also nicht das Flugzeug retten zu wollen, sondern sich selbst mit dem Schirm, man hat ihn ja, zu retten.
Was wir eben dort simulieren, ist, dass der Pilot im Flug oder in diesem Flugsimulator realisiert, Vereisungsbedingungen, Verlust eines Ruders, Vogelschlag, was auch immer. Ich bin jetzt nicht mehr in der Lage, dieses Flugzeug zu steuern und bewusst die Entscheidung trifft, ich nutze jetzt das Rettungssystem und das auch rechtzeitig nutzt dieses Rettungssystem. Und deshalb bringen wir den da vorher auch in solche ausweglosen Situationen, will ich das jetzt mal nennen, dass sich das ganz tief in seinem Gedächtnis verankert. Wenn ich eine ausweglose Situation habe, dann nutze ich dieses System. Und wir hatten auch schon mehrere erfolgreiche Einsätze des Rettungssystems weltweit. Das System funktioniert. Jedes Mal, wenn es in ausreichender Höhe ausgelöst wurde, sind alle Insassen des Fliegers unverletzt am Boden angekommen.
Ja, okay, verstehe. Ja, das ist natürlich großartig, dass jetzt das Simulator-Training auch in dem Bereich der Fliegerei Einzug erhält. Ich meine, in der Airline-Fliegerei, in der professionellen Fliegerei ist es schon lange weit verbreitet und notwendig, aber ich halte das für sehr wichtig und gut. Und dazu noch eine Frage, ist es so, dass jeder Neukunde von JMB da irgendwie gleich eine Stunde geschenkt bekommt, in Anführungsstrichen, oder mitverkauft bekommt, oder wie läuft das?
Absolut, absolut. Also ich sag mal, grundsätzlich ist natürlich Teil des Verkaufs auch dieses Transition Training, das ist einfach mit da drin. Mittlerweile ist es auch so, dass auch Versicherungen zum Beispiel sagen, okay, wenn du jetzt umsteigst, was ja eigentlich nicht gang und gäbe ist im Ultraleichtbereich. Man könnte ja sagen, ich habe mir jetzt das Flugzeug gekauft, ich steige ein und fliege los. Mittlerweile fordern es auch Versicherungen sich ein, dass man so und so viele Stunden und Starts und Landungen gemacht hat. Und wir bieten es aber sowieso mit an. Und wir sagen, okay, das Transition Training ist bei uns einfach Teil des Pakets, macht es halt einfach. Es gibt niemanden, der es ablehnt. Niemanden. Okay. Alle machen es und finden es auch jedes Mal wieder sehr, sehr gut. Ja. Und ja, auch der Simulator, das ist ein Tag, bekommen die Kunden mit und dürfen gerne nach Belgien und dort einen Tag lang am Simulator trainieren.
Okay, wir hatten ja eingangs gesagt, nach diesem Vorfall hat das Flugzeug einen schlechten Ruf bekommen. Was ist da passiert? Worauf führt ihr das zurück? Und was sagt ihr dazu?
Ja, also dieser Unfall war natürlich richtig schlecht für unser Marketing, für unser gesamtes Unternehmen. Und ich muss aber sagen, dass auf das Flugzeug allein das zu beziehen, war in dem Fall oder ist in dem Fall nicht richtig. Wir haben jetzt über 600 Flugzeuge fliegen. Die VL3 gibt es seit über 20 Jahren jetzt, seit 2004. Weltweit fliegen diese Flugzeuge. Und wenn wir jetzt unsere rein statistischen Zahlen angucken über Flugunfälle, dann hat die VL3 weniger oder teilweise die gleichen Zahlen wie andere vergleichbare Mustern. Was wir deutlich sehen ist, dass gerade jetzt in Deutschland es nach diesem Unfall zu keinem weiteren schweren Unfall kam. Das hat einmal damit was zu tun, dass wir wirklich mit den Menschen uns auch, also mit den Piloten uns auch beschäftigen und sagen, die auch darauf hinweisen, auf die No-Gos mit dem Flieger, was man nicht zu machen hat. Das sind Reiseflugzeuge. Es ist dafür designt, um auf kurzen Plätzen zu starten und zu landen und schnell irgendwo hinzufliegen. Es ist kein Kunstflugzeug für Arme. Es ist nicht geeignet für IFR-Bedingungen, es ist nicht geeignet für Schnee und Eis und andere Konditionen. Und das sind eigentlich die Dinge, mit denen wir in den letzten Jahren unfallmäßig mehr kämpfen weltweit, dass die Menschen einfach die Wetterbedingungen unterschätzen, sei es Windbedingungen, sei es Turbulenzen, sei es meteorologische Bedingungen, also Wolken, Eis und Schnee. Und da wir noch stärker einwirken müssen auf unsere Piloten.
Ja, ich sehe das auch so. Also ich denke, jeder Unfall, egal wo er passiert, ist einer zu viel. Ja, vor allem, wenn er tödlich ausgeht. Und wie mein Vater das gerade gesagt hat, was wir, glaube ich, einerseits auch aus dem Unfall gelernt haben, ist, dass wir versuchen zumindest auf jeden unserer Piloten auf seinen Ausbildungs- und Erfahrungsstand einzugehen und eben dementsprechend, ich sage mal, das Fliegen mit der VL3 so weit näher zu gehen, dass ein sicherer Umgang gewährleistet ist, einfach als Präventivmaßnahme. Ja. Und ja, wir haben jeden einzelnen Unfall mit der VL3 gemeinsam mit dem Testpiloten und auch mit den Konstrukteuren der VL3 analysiert, sind das durchgegangen und es war einfach sehr häufig, war es eben der menschliche Faktor, der dort die größte Rolle gespielt hat und weniger das Flugzeug. Ja. Und das heißt, daran arbeiten wir natürlich. Warum die VL3 jetzt einen schlechten Ruf abbekommen hat durch ausgerechnet diesen Unfall 2016, entzieht sich mir, es ist irgendwie passiert, ja, aber deshalb sitzen wir ja auch ein bisschen zur Aufklärung.
Wobei man sagen muss, auch dieser schlechte Ruf, der in den Markt hineingetragen wurde, uns auch geholfen hat, so erfolgreich zu werden. Erstens, weil wir ganz harte Regeln eingeführt haben, ganz harte Limits eingeführt haben. Und zweitens, weil wir alles dafür tun, das Flugzeug sicher zu betreiben. Und jetzt in dem ganzen Gespräch, was wir auch geführt haben, Martin, klingt das ja so, als ob das Flugzeug jetzt schwierig zu fliegen ist. Also es ist überhaupt nicht schwierig zu fliegen. Wenn du den Flieger alleine lässt, also wenn du nichts groß dran machst, fliegt er eigentlich von alleine. Viele Piloten und Interessenten kamen zu uns, auch mit dem Hintergedanken, oh, wer weiß, wie das ist und ob das sicher oder unsicher ist. Und das Positive war für uns, die kamen mit ganz, ganz niedrigen Erwartungen und wurden komplett überrascht. Und ich denke, das ist auch ein Teil unseres Erfolgs, dass das Flugzeug so schlecht geredet wurde, durch wen auch immer. Mhm. Und wenn die Interessenten zu uns gekommen sind, haben die gesagt, alles das, was hier erzählt wurde, stimmt überhaupt nicht. Und in Verbindung dann eben auch mit unserem Transition Training haben wir eine, ja, jetzt in Deutschland fast 200 glückliche Kunden, die das Flugzeug sommers wie winters betreiben.
Mhm. Ich habe da gerade sogar noch so eine kleine Anekdote, weil sie gerade so frisch bei mir drin ist. Ich habe einen Kunden, der hat jetzt die Einweisung bevorstehen und er war jetzt bei einem befreundeten Piloten, der schon eine VL3 auch mit dem stärkeren Motor hat und die zwei sind mal ein bisschen geflogen. Ja. Und er ist auch mit einer, wie mein Vater gesagt hat, gerade mit einer relativ niederen Erwartung daran gegangen, hat gesagt, na, mal gucken, ob ich das gleich so beherrscht bekomme. Schlussendlich schrieb er mir eine kurze Nachricht und meinte, oh, ich bin heute VL3 geflogen. Und ich sage, ja, und wie war es denn für dich? Und er sagt, kein Hexenwerk, aber mega geil.
Das ist so eine schöne Rückmeldung.
Ja, und das hören wir auch immer wieder. Und auch wer jetzt da mal unseren Podcast hört, kann gerne mal bei uns auch auf bei Google auf diese Webseite, auf die Rezensionen gehen. Das sind doch einige Rezensionen von VL3-Piloten veröffentlicht, mit Bildern auch, also wirklich Kundenrezession und alle sind völlig begeistert von den Flugeigenschaften dieser Maschine.
Aber da mal rein Interesse halber, ist es auch schon mal vorgekommen, dass ein Kunde geflogen ist und gesagt hat, boah, das traue ich mir nicht zu oder dass generell diese Klasse von Flugzeugen unabhängig von der VL3 ist nichts für mich oder dass ihr vielleicht mal gar sagen musste, das ist vielleicht nicht dein Flugzeug. Ich meine, es wäre eine schlechte Verkaufsstrategie, weiß ich, aber nur mal, gibt es das auch?
Also ich glaube, es ist schwierig rein aus dem Demoflug, der ja stattfindet, wo die Piloten natürlich auf der linken Seite sitzen, dort jetzt schon den kompletten Erfahrungs- und Ausbildungsstand eines Piloten herauszukristallisieren. Ich denke, am Ende des Tages ist es so, es gibt den einen Piloten, der braucht eben ein bisschen kürzer und der andere braucht halt ein bisschen länger. Das kommt immer darauf an, was sind sie vorher geflogen, wie viel sind sie geflogen. Manchmal, selbst wenn ein Pilot sehr viele Stunden hat, wenn er die immer nur auf einem Muster geflogen ist, ist trotzdem, ich sage mal, der Habitus sehr auf eben dieses eine Muster angepasst, ja, und aus gewissen, ich sage mal, begrenzten Wissensstand, also ohne das Böse zu meinen, muss man ja erstmal wieder rausbrechen, ja, und seinen Horizont erweitern und sich auf neue Dinge einlassen. Das Alter spielt auch natürlich eine Rolle, ja. Ein junger 15-jähriger Pilot, der macht das natürlich irgendwie mit links und jemand, der vielleicht schon die 60 überschritten hat, braucht halt einfach ein bisschen länger, aber das ist völlig normal. Mir ist es jetzt noch nicht untergekommen, dass jemand irgendwie bei uns den Hof verlassen hat und gesagt hat, um Gottes Willen nie wieder. Es ist natürlich manchmal so, dass er eben vielleicht auch nochmal ein zweites Mal zu uns kommen mussten, um einfach ihr Verhalten mit dem Flugzeug entsprechend anzupassen.
Also ich würde sagen, es ist einfach nur eine Frage des Trainings letztendlich, wie immer in der Luftfahrt eigentlich. Aber man kann nicht sagen, es gibt bestimmte Arten von Piloten, sage ich mal, für die das Flugzeug gar nicht geeignet ist.
Nein. Also das Handling ist ja wie bei jedem Flugzeug. Was für viele neu ist, ist halt diese Avionik, dieses Garmin-Geräte, diese Abläufe, die dann drin sind. Durch die relativ starken Motoren ist das natürlich eine relativ kurze Startstrecke. Es ist ein relativ schneller Steigflug, so dass ich auch Klappen, Fahrwerk und so weiter relativ zügig danach einfahren muss. Also das sind so Abläufe trainieren. Das ist eigentlich mehr so die Motorik trainieren, dass ich dann auch mit dem Flugzeug zurechtkomme. Und viele fliegen dann halt auch die doppelte, manchmal sogar mehr als die doppelte Geschwindigkeit als vorher, so dass es auch für sie neu ist zu sagen, ich muss ja dem Flugzeug immer ein bisschen voraus sein und das muss ja auch mit trainiert werden.
Ja, klar, natürlich. Gut, also zusammenfassend würdet ihr sagen, das Flugzeug genießt diesen Ruf zu Unrecht und ist letztendlich nicht schwieriger zu fliegen als andere, auch das entsprechende Training vorausgesetzt. Ne? Gibt es noch irgendwas anderes, was ihr jemandem entgegnen würdet, außer dem Gesagten, der jetzt zu euch kommt und sagt, oh, ich habe gehört, dieses Flugzeug ist gefährlich?
Also wir haben es immer so gemacht, das war dann unsere Marketingstrategie. Was heißt Marketingstrategie? Unsere Strategie insgesamt. Jeder, der zu uns gekommen ist, haben wir gesagt, egal, ob der das auch kaufen wollte oder nicht kaufen wollte. Und da lade ich auch jeden jetzt hier mit ein. Sprecht uns an, wenn ihr jetzt irgendwo auf dem Fly-In seht, wir fliegen mit euch. Und jeder, der das Flugzeug geflogen ist, kam mit einem Riesenlächeln da raus und hat gesagt, es ist wunderbar, wie einfach, wie präzise, wie sicher das Flugzeug fliegt.
Okay. Also du sagst, lasst uns nicht übereinander reden, sondern miteinander reden und kommt und fliegt
probier's
mit uns.
Aus.
Wie ich das anfänglich auch gesagt habe, Martin, es ist jeder muss, wenn ein Kaufinteresse für ein Flugzeug besteht oder dass jemand sich sein erstes eigenes Flugzeug oder auch das zweite oder dritte holt, am Ende des Tages musst du dich wohlfühlen in einem Flugzeug. Ja? Und ob das jetzt die VL3 ist oder ein anderes Muster, das muss jeder für sich selber entscheiden. Das, was wir als Feedback bekommen von den Piloten, ist, dass eben dieses ausgeglichene Flugverhalten, was die VL3 an den Tag legt, dass sie eben keine unvorhergesehenen Dinge tut, ja, wenn man sie innerhalb ihrer technischen, physikalischen, aerodynamischen Grenzen bewegt, ja, was bei jedem Flugzeug aber eine Grundvoraussetzung ist, ja. Das hat natürlich jetzt schon sehr, sehr viele Menschen überzeugt und ist auch immer noch der Fall. Und deshalb waren wir eben sehr dankbar, dir auch mal unsere Seite quasi mitteilen zu können, mal rein von dem Unfallbericht abgesehen, ja.
Unabhängig von der VL3 habe ich noch eine Frage an euch. Und zwar habt ihr eben davon gesprochen, dass man weltweit einen Anstieg bei den Unfallzahlen sieht, bei Leuten, die in IMC einfliegen oder ähnliches. Habt ihr da eine Erklärung für? Und habt ihr noch, ihr habt jetzt über Simulator-Training, Transition-Training gesprochen. Was kann man vielleicht noch machen, damit das nicht passiert? Weil gerade was ihr beschreibt, ist etwas, das ich als jemand, der Unfallzahlen weltweit verfolgt und auch über Unfälle schreibt, unter anderem, ja, ist etwas, was ich auch beobachte. Was glaubt ihr, wo das herkommt?
Ich glaube, die Flugzeuge, wir können ja jetzt erstmal nur auch vom Ultraleichtbereich sprechen, ja, also auf unsere Kategorie betrachtet. Gehen wir mal zurück in der Geschichte. Wo kommt Ultraleicht her? Ja, das war damals eine günstige Alternative, um fliegen zu können. Ja, der Traum vom Fliegen steckt im Menschen schon, keine Ahnung, seit wann, ja. Und, diese Klasse hat sich halt rasant entwickelt. Ich würde fast behaupten, sogar in den letzten 10, 15 Jahren wirklich überproportional. Das heißt, auch in der Avionik hat sich viel verbessert, deutlich viel verbessert. Ja, also ich bin ein absoluter Freund vom Garmin G3X Touch und von Garmin-Instrumenten im Allgemeinen. Aber die führen natürlich auch so ein bisschen dazu, dass man denkt, gewisse Situationen besser beherrschen zu können, ja, ohne dass die Erfahrung es letzten Endes eigentlich zulässt oder die Ausbildung, die man irgendwann mal genossen hat. Das ist meine Auffassung, dass das ein Punkt sein könnte, der dazu führt, dass eben die Leute eine höhere Risikobereitschaft bei Schlechtwetter an den Tag legen. Ob das wirklich so ist, weiß ich nicht.
Okay. Ich denke auch insgesamt, dass Pilotenklientel ist ja dort auch anders geworden. Früher waren Ultraleichtflieger ganz passionierte Flieger, die das von der Pike auf gelernt haben, die jede Schraube an ihrem Flieger kannten. Und heute haben wir halt Leute, die wollen von A nach B kommen. Die wollen sicher, schnell und bequem von A nach B kommen. Die beschäftigen sich weniger mit dem Flugzeug über die normale Ausbildung hinaus. Und verlassen sich dann auch auf ihre Avionik, auf ihre Wettervorhersagen und auf andere Dinge. Und dort muss auch mitgeschult werden, der Abbruch. Was ist der Punkt, an dem ich sage, bin ich aus meiner Komfortzone, aus der Sicherheitszone raus, jetzt breche ich hier ab. Und auch diese Schwelle muss klar definiert sein. Wenn die nicht vorher klar definiert ist und man immer wieder probiert, naja, könnte es vielleicht dort noch ein Stück und da noch ein Stück oder Termindruck oder was auch immer, das geht halt nicht. Es ist ein Flugzeug, was man unter Sichtflugbedingungen sicher bewegen kann, aber bei bestimmten Wetterdingen funktioniert es einfach nicht. Und selbst wir mit der Lisa, wir haben manchmal einen Flug, wo wir dann auch abgesagt haben und gesagt, wir können halt nicht kommen wegen dem Wetter. Oder wir sind dann nachmittags geflogen statt am Vormittag. Einfach diese Entscheidung muss auch dem Piloten trainiert werden, muss ihm auch deutlich gemacht werden. Und da hilft auch unser Simulator, weil wir dort eben diese IFR-Bedingungen simulieren können und die Leute auch merken, sobald was Unvorhergesehenes dazukommt, dass relativ schnell das Ende des Fluges bevorsteht.
Ich glaube, wenn dann das Wetter eine Rolle spielt, deshalb da nochmal aufgegriffen, ich glaube, für die meisten genau wissen gar nicht, wie viel Kopfenergie sie dann auf das Wetter legen, auf diese unvorhergesehene oder kritische Situation. Ja?
Tunnelblick, meinst Tunnelblick, du so ein bisschen.
Wie extrem dieser Tunnelblick auch dann in dem Moment wird. Ja? Und wie die Aufmerksamkeit komplett darauf gelenkt wird und alles andere drumherum wird plötzlich zweit-, dritt-, viertrangig. Und ich deshalb mag ich auch, wie gesagt, diese Idee, das haben wir ja, wie du sagst, aus der Airliner-Branche kennt man das ja, ist das Gang und Gäbe. Ja? Da, und deshalb sollte man das halt, glaube ich, einfach mal in einem Simulator ausprobiert haben, um sich selber auch mal zu reflektieren. Wow, krass, ich habe gar nicht mitbekommen, dass jetzt hier irgendwie meine Airspeed plötzlich eingebrochen ist oder extrem hoch geworden ist, weil ich einfach so fokussiert war auf das, was mich gerade im Kopf beschäftigt. Ja.
Ich finde das gerade tatsächlich ganz erkenntnisreich, so diese, was ihr beide gesagt habt tatsächlich. Das eine, dass du sagst, die Avionik wird immer besser, ja nicht nur im Ultraleichtbereich, sondern in der ganzen General Aviation. Das führt vielleicht zu so ein bisschen einem Gefühl der Unverwundbarkeit, der Selbstüberschätzung und zeitgleich kommt die Schulung da vielleicht nicht ganz hinterher. Die ist vielleicht noch irgendwo stehen geblieben und bezieht diesen Faktor nicht genug ein. Also das finde ich kann ich gut nachvollziehen und bin da tatsächlich auch eurer Meinung, ja.
Und genau deswegen machen wir das ja auch mit diesem Transition Training letzten Endes, wo es nicht nur darum geht, starten und landen, sondern was wirklich vollumfänglich das Ganze eben einbezieht, also von der Theorie, ja, zu Sicherheitsfeaturen, die VL3 zum Beispiel jetzt mitbringt, ja, also wo und dann eben auch Airwork, wo wir gewisse Dinge dann nochmal in der Luft, von der Theorie in die Luft bringen letzten Endes, ja, und wir haben mittlerweile auch sehr coole YouTuber, muss ich sagen, mit denen wir gerne zusammenarbeiten. Selbst ein Kunde von uns hat sich mittlerweile seinen eigenen YouTube-Kanal aufgemacht. Wusstest du, dass es vom Garmin G3X keine deutsche Fassung gibt?
Nee.
Es gibt nur eine englische Version.
Also du meinst vom Handbuch?
Vom Handbuch.
Vom Handbuch.
Mhm.
Okay.
Und jetzt ist es so, klar kann man sich jetzt ein mehrere hundert Seiten langes Handbuch durchlesen. Er hat das aber clever gemacht, er macht irgendwie so Ein-Minuten-Videos, so mit Features vom G3X, ja, wie wende ich es an? Auf unserer Website haben wir sogar so eine allgemeine Fassung, ja, die wichtigsten Sachen, die man mit dem Garmin G3X Touch machen kann. Aber da eben die Leute auch, ich sage mal, in die Bandbreite mit einzuführen.
Da gibt es durchaus Wertvolles auf YouTube zu sehen. Und du sagst, ihr arbeitet mit den YouTubern auch zusammen.
Ja, genau. Da gibt es vom Transition Training, also wie quasi jemand das Transition Training erlebt, ja, vom Airwork bis in die Platzrunde. Es gibt, wie gesagt, diese Garmin Kurzvideos letzten Endes. Und für uns, das ist aber ein reines Intranet-Thema, gibt es eben für die Einweisung dann auch noch alle Passagen, die wir dann durchgehen, sowohl theoretisch als auch praktisch, auch nochmal als kurze Videos, sodass man auch mal im Frühjahr, wenn man wieder mal zum Flugzeug geht, ja, vielleicht mal 2-3 Monate nicht geflogen ist, sich da eben nochmal einen Refresh holen kann.
Ja. Vielleicht kannst du mir im Nachgang nochmal diese YouTuber zukommen lassen, die Links zu den jeweiligen Kanälen, dann packen wir die nochmal in die Shownotes, das mag ja für unsere Hörerinnen und Hörer auch ganz interessant sein. Gibt es sonst noch was ihr an der Stelle loswerden wollt, sagen wollt, vielleicht noch ein letztes Statement für die VL3 in einem Satz.
Das überlasse ich der Lisa.
Genau. Nein, eigentlich möchte ich mich nur bedanken, Martin, ja, dass du uns hier so auch durchgeführt hast durch die Show. Uns war es einfach nochmal wichtig gewesen, deshalb die Headline war, glaube ich, gut, die du gewählt hast, auch wenn sie so ein bisschen reißerisch gewesen ist. Ja. Also nein, die VL3 ist kein fliegender Sarg, wirklich nicht. Ich selber fliege die VL3 jetzt seit über 9 Jahren und ich hatte noch nie das Gefühl, mich dort irgendwie unsicher drin fühlen zu müssen, ja, sondern wir sind dort schon sehr auf Sicherheit bedacht und wir werden sicherlich auch in den nächsten Jahren immer noch besser darin, ja, wir lernen aus unseren Fehlern und aber was die VL3 definitiv nicht ist, ist ein fliegender Sarg.
Okay, ja, ich denke, das ist heute definitiv klar geworden und zu guter Letzt, wenn jemand da noch mehr drüber wissen will, kann er euch kontaktieren, aber finden wir euch auf der Aero auch und wenn ja, wo?
Okay, pass auf, jetzt kommt die Marketing-Sprecherin. Nein. B2-101. Also im Grunde genommen, wenn man durch die Halle B2 durchläuft, fällt man quasi über uns drüber.
Okay, da ist der JMB Aircraft Stand und da kann man euch auch antreffen oder zumindest nach euch fragen, nehme ich
ja.
Absolut.
Okay.
Sehr schön. Ja, damit sind wir dann auch schon wieder am Ende des heutigen Gesprächs angekommen. Also ich finde es interessant, wie ein einzelner Vorfall dazu führen kann, dass auch 9 Jahre später noch schlecht über ein Flugzeug geredet wird, obwohl das gar nicht gerechtfertigt ist. Und ich glaube, die Zahlen sprechen hier eine eindeutige Sprache. Mir bleibt nur zu sagen, vielen Dank, dass ihr da wart. Alles Gute und bis bald.
Danke, Martin. Ciao. Martin.
Damit kommen wir leider auch schon wieder zum Ende der heutigen Folge. Hier nochmal der Aufruf, uns eine Mail an redaktion@fliegermagazin.de zu schreiben, wenn auch du in unserem Podcast über einen Vorfall sprechen möchtest. Und auch Feedback ist natürlich jederzeit herzlich willkommen auf diesem Wege.